Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Wir kommen zum letzten Abschnitt im 1. Johannesbrief und lesen zusammen zunächst die Verse Kapitel 5, 14 bis 21. Darf ich bitten?
Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott geboren, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal den Abschnitt betrachtet, Kapitel 5, Verse 6 bis 13. Und das ist dieser Abschnitt, der parallel geht zu dem ersten Buch Mose. Und ich habe letztes Mal aber nichts zu diesen Parallelen gesagt. Ich möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, wir haben ja sehr oft das Wort Zeugnis gefunden in diesem Abschnitt. Nicht wahr? Schon in Vers 6 lesen wir, und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt. Und dann Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Und auch Vers 8, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Und das wird dann nochmals betont, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Und schließlich Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Und in der Mitte, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und noch Vers 11, und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Also dieser Begriff Zeugnis ist ganz wichtig und zwar ganz zentral das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Darum geht es nämlich. Das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Und wenn wir an das erste Buch Mose denken, wo haben wir die allererste Prophetie über den Erlöser? Die erste messianische Weissagung. Direkt nach dem Sündenfall. Genau, können wir gerade aufschlagen. Und du denkst nämlich an Kapitel 3, wo Gott den Erlöser ankündigt, indem er zur Schlange spricht. Vers 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird in den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Ja, hier haben wir im ersten Buch Mose Gottes Zeugnis über seinen Sohn. Und zwar wird über ihn ausgesagt, er wird einmal kommen als Mensch. Er wird nämlich ein Nachkomme sein von Eva, von ihrem Samen. Und er wird die Macht des Bösen zerstören, nämlich der Schlange den Kopf zertreten, dabei aber eine Todeswunde erleiden, denn die Schlange wird in die Ferse beißen. Und hier wird also ganz knapp das Zeugnis Gottes abgelegt über den Erlöser, der die Macht des Bösen vernichten wird und dafür sterben wird. Und nun haben wir aber auch gelesen in unserem Abschnitt, das Zeugnis Gottes ist größer als das Zeugnis der Menschen, Vers 9. Aber das Problem ist, Vers 10, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und wir haben gerade dieses Problem in 1. Mose 3. Der Sündenfall ist nämlich dadurch entstanden, dass Eva Gott als Lügner hingestellt hat. Nicht wahr? Die Schlange hat gesagt, mitnichten werdet ihr sterben. Obwohl Gott gesagt hat, dass der Mensch, wenn er Gottes Gebote übertreten würde, dann sollte er sterben. Die Schlange sagt, das ist eine Lüge. Und Eva hat der Schlange geglaubt und hat das Zeugnis Gottes eben als Lüge hingestellt. Aber gleich nach dem Sündenfall haben wir Gottes Zeugnis über seinen Sohn. Und woran können wir erkennen, dass Adam dieses Zeugnis geglaubt hat? Ja, das wäre Vers 20. Also wir sehen das aus der Namensgebung. Adam gibt seiner Frau, Isha hieß sie, einen neuen Namen. Liest du Vers 20?
Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva oder Chava, denn sie war die Mutter aller Lebenden.
Und gerade dazu noch Vers 21.
Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie.
Wenn man sich das überlegt, die Situation, der Sündenfall ist geschehen, der Mensch steht unter dem Urteil des Todes und nun sagt Gott zur Schlange, der Erlöser wird kommen als Nachkomme von Eva, der Same der Frau. Ah, da musste ich überlegen, wie ist jetzt das genau mit dem Sterben? Werde ich jetzt gleich sterben? Nein, kann nicht sein, denn wir haben gar noch keine Kinder. Und mit dieser Verheißung wird doch klar, Eva müsste schwanger werden und einen Sohn bekommen. Denn von dem Samen der Frau wird dann eben die Erlösung kommen. Und darum gibt ihr da ihr einen neuen Namen. Er nennt sie eben nicht Mavet, das wäre passend gewesen, das heißt Tod. Er nennt sie nicht Mavet, sondern Chava, wie du in der Fußnote gelesen hast, also Eva, hebräisch ausgesprochen. Chava heißt Leben. Wie kann er unter dem Urteil des Todes stehend seine Frau Leben nennen, weil er geglaubt hat an das Zeugnis, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Dass er kommen wird als Same der Frau. Und Gott hat diesen Glauben dann auch gleich bestätigt. In Vers 21 haben wir gelesen, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Und es ist ja alles so knapp beschrieben, aber wir müssen uns vorstellen, was ist da geschehen? Da mussten Tiere.
Musste ein Tier schlachten, damit es ein Fell gibt.
Mindestens ein Tier schlachten, genau. Und da musste das sterben, damit es ein Fell gibt. Und mit diesen Fellkleidern waren Adam und Eva dann wirklich bekleidet. Mit ihrer Minimalkleidung, die nur gerade die Geschlechtsteile deckten, das war ja so eine Schürze aus Feigenblättern, da waren sie nicht richtig bekleidet. Aber Gott macht ihnen eben Kleider aus Fell, Kutonet, das sind Kleider, die hängen herab. Ja, das war also kein Minirock, sondern das war ebenso, dass sie wirklich anständig, sittlich bekleidet waren und keine Angst mehr haben mussten vor Gott. Sie haben sich ja versteckt, als sie Gott hörten im Garten. Also die hatten nicht als Ehepaar voreinander Scham, sondern vor Gott. Aber Gott bekleidet sie, sodass sie jetzt vor Gott treten können, auf der Grundlage eines Stellvertreters, der gestorben ist. Und da konnten sie verstehen, aha, der Same der Frau wird als Erlöser kommen, er wird sterben. Und das war ein Vorgeschmack. Und aufgrund seines Todes können wir, ohne Angst zu haben, ohne uns zu schämen, vor Gott stehen. Das ist alles ganz knapp beschrieben, aber so tief, so inhaltsreich. Und wir sehen also hier ein Beispiel, wie eben dieses Zeugnis Gottes geglaubt wurde über seinen Sohn. Und eben, um die Parallelen noch weiter auszuführen, 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Eben durch den Glauben an den Erlöser, den angekämpften Erlöser, konnte Adam eben auch diese Gewissheit haben, Gott gibt uns Leben. Und er nannte seine Frau nicht Mavet, sondern Chava, Leben. Also, da haben wir diese interessante Parallele zum ersten Buch Mose. Und jetzt ab Vers 14 bis 15 haben wir plötzlich ein anderes Thema. Worum geht es in diesen Versen? Um Gebetserhörung. Also ein ganz anderes Thema. Und genau in diesen zwei Versen, wo es um das Thema geht, Gebetserhörung, da haben wir dann die Parallele zum zweiten Buch Mose. Und ab Vers 16 kommt wieder ein anderes Thema. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er für ihn bitten. Und da geht es nicht mehr allgemein um das Gebet, wie in den Versen vorher, sondern es geht ganz speziell um das Gebet für jemanden, der gesündigt hat. Und er sagt, aber es gibt Sünde zum Tod. Da haben wir also da wieder ein spezielles Thema, Verse 16 bis 17, Sünde zum Tod. Und dann haben wir noch ein neues Thema ab Vers 18. Da geht es um Bewahrung in dieser bösen Welt. Also wir haben in den Versen 16 bis 17 eine Parallele zum dritten Buch Mose, dann 18, 19 die Parallele zum vierten Buch Mose und schließlich noch die Schlussworte. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat. Und da werden wir sehen, das ist parallel zum fünften Buch Mose. Gehen wir der Reihe nach. Verse 14 und 15. Im zweiten Buch Mose spielt das Thema der Gebetserhörung eine ganz grundlegende Rolle. Wenn wir aufschlagen, 2. Mose 3,7 bis 9. Gott erschien Mose im Dornbusch in der Wüste. Und was sagt er in Vers 7?
Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter.
Danke. Also, hier geht es darum, die Israeliten haben geschrien in ihrer Not in Ägypten. Und Gott hat dieses Schreien gehört. Und er sagt, ich bin herabgekommen, um es zu retten. Dazu noch aus Kapitel 6, Vers 5. Da sagt Gott Ähnliches.
Und auch habe ich das Wehklagen der Kinder Israel gehört, die die Ägypter zum Dienst zwingen, und habe meines Bundes gedacht.
Ja, auch da, Gott hat das Rufen gehört und darum hat er eben Israel dann schließlich erlöst aus Ägypten. Und noch in einem weiteren Zusammenhang spielt Gebetserhörung eine ganz wichtige Rolle in diesem Buch, nämlich in Kapitel 33. Das war bereits nach dem Auszug aus Ägypten. Israel hat das goldene Kalb gemacht und Gott wäre bereit gewesen, es zu vernichten. Aber Mose ist als Fürbitter eingetreten. Und da können wir lesen, 2. Mose 33, Vers 17.
Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du gesagt hast, werde ich tun. Denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen.
Ja, in den Versen vorher sehen wir, wie Mose eingestanden ist im Gebet für Israel und Gott sagt, ich habe dich erhört. Und Israel wird verschont und darf als Volk überleben. Und hier wird uns eben gezeigt die Zuversicht der Kinder Gottes. 1. Johannes 5, Vers 14. Wenn wir nach dem Willen Gottes beten, dann hört er uns. Und dann haben wir aber eine sehr komplizierte Formulierung in Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, und damit ist gemeint eben bitten nach seinem Willen, denn diese Bitten erhört er. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, eben nach seinem Willen, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. So ist das sehr genau übersetzt in der Elberfelder Übersetzung. Was bedeutet das? Dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Hat jemand einen Gedanken dazu?
Führung bitten, dass der Herr einem die rechten Bitten schenkt und dass man eben in seinem Willen betet.
Also das ist ein Bitten, dass der Herr uns führt, das Richtige zu beten. Nicht wahr? In Römer 8 wird ja ganz grundsätzlich gesagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und ich glaube, jeder Gläubige kennt diese Situation, wo er vor etwas steht und jetzt gar nicht weiß, wie soll ich jetzt da in dieser Sache beten? So steht das in Römer 8. Geht mir nur um diese Formulierung. Schlagen wir auf, Römer 8, Vers 26.
Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen.
Ja, also es geht mir darum, Paulus sagt, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und da sehen wir, dass der Heilige Geist sich dann als Sachwalter unser annimmt. Der Jesus erklärt ja in Johannes 14 bis 16, dass er in den Himmel geht und darum ist er der Sachwalter im Himmel, nach 1. Johannes 2, 1 bis 2. Und der Heilige Geist ist jetzt der Sachwalter auf der Erde. Er nennt ihn Sachwalter in Johannes 14 bis 16. Und dieser Sachwalter nimmt sich unserer Schwachheit an, wenn wir einfach nicht wissen, jetzt, was sollen wir beten. Und übrigens, dieser Vers spricht nicht vom Sprachenreden. Es gibt Leute, die haben gesagt, ja, das ist jetzt eben Zungenreden. Der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Bitte, Sprachenreden ist ein hörbares Reden. So sehen wir das in der Apostelgeschichte. Ja, Apostelgeschichte 2, da haben sie in Fremdsprachen gesprochen, ohne sie gelernt zu haben, die Jünger, Und die Leute, die da waren, haben das verstanden, sogar in ihren Dialekten. Aussprache war auch korrekt. Also das ist nicht unaussprechlich. Und wenn man sieht in Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 19, es sind insgesamt drei Stellen, wo das Sprachenreden in der Apostelgeschichte vorkommt. In Kapitel 10 heißt es, von den Juden, die da waren, die Gläubige aus den Nationen hörten in Sprachen beten, die sagen, dass sie hörten, wie sie Gott angebetet haben. Hörten. Das war nicht unaussprechlich. Unaussprechlich ist, das war unaussprechlich, wenn man gar nichts hört. Ja? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und es ist ja auch so, der Apostel Paulus sagt ja klar in 1. Korinther 12, sprechen etwa alle in Sprachen. Und wenn er da sagt etwa, dann weiß man, was man auf die Frage antworten muss, nämlich nein. Ja, etwa, eine Frage mit etwa, nein. Und im Griechischen ist das genauso ausgedrückt, dass man weiß, man muss mit nein antworten. Ja, aber da wird gesagt, für alle Gläubigen gilt das, dass wir wissen nicht, was wir beten sollen und der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Aber er tut das eben unhörbar. Unaussprechlich. Ja, das wollte ich nur so nebenbei sagen. Und es ging mir ja darum, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Und Sven hat gesagt, ja, aber wir können den Herrn bitten, dass wir Klarheit haben, was sollen wir wirklich beten, damit es auch nach seinem Willen ist. Und darum sagt dann Johannes, jetzt ist es klar. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Dann haben wir genau die richtigen Gebetsanliegen, um die wir auch gebetet haben. Und da dürfen wir dann auch ebenso Zuversicht haben. Gott hört diese Bitten nach seinem Willen. Ja, gehen wir weiter zu Vers 16. Lies es nochmals.
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht für diese sage ich, dass er bitten solle.
Und noch Vers 17.
Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist.
Ja, also, das wäre ja parallel zum dritten Buch Mose. Und wo finden wir im dritten Buch Mose die Sünde zum Tod? Da haben wir ein alttestamentliches Beispiel. Schlagen wir auf, 3. Mose 10, ab Vers 1. Vers 1 und 2, bitte.
Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn.
Was ist da geschehen? Aaron war der Hohepriester, der erste Hohepriester. Und er hatte vier Söhne, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und zwei seiner vier Söhne starben, und zwar als sie Priesterdienst taten. Aber was war ihr Vergehen? Was hatten sie falsch gemacht? Sie haben fremdes Feuer gebracht. Und was heißt das fremdes Feuer? Genau. Gott hat ja beim ersten Opfer, das wird auch in 3. Mose beschrieben, Feuer vom Himmel kommen lassen und hat das erste Opfer verzehrt. Und dieses Feuer musste ständig erhalten bleiben für alle weiteren Jahrhunderte. Feuer vom Himmel. Und das war ganz klar eben Gottes Hand. Feuer vom Himmel ist klar der Beweis für das Handeln des wahren Gottes. Das sehen wir im Alten Testament wo noch ganz eindrücklich? Feuer vom Himmel.
Bei Elia.
Und zwar, als dort auf das Gebet von Elia Feuer vom Himmel kam und sein Opfer verzehrte, erkannten alle 10 Stämme, die da versammelt waren, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Feuer vom Himmel. Und später, das war in der Stiftshütte, später beim Salomo-Tempel, kam auch ganz am Anfang Feuer vom Himmel und verzehrte das erste Opfer. Und dann musste dieses Feuer erhalten bleiben. Die ganze Zeit der Geschichte des Salomo-Tempels bis dann hin zur Zerstörung durch die Babylonier, babylonische Gefangenschaft.
Und das war, ist ja das erste Opfer und das letzte Opfer,
ja,
was er gibt. Das heißt, das Feuer hat eigentlich von dem ersten Beginn gebrannt, bis eigentlich der Tempel dann neu gebaut wurde, als der Altar neu.
Ja.
Und das muss man dann im Altar schauen, dass es nicht ausgeht und mittragen.
Ja, das Feuer musste immer erhalten bleiben. Und auch wenn die Stiftshütte abgebrochen wurde, dieses Feuer musste dann mitgenommen werden. Das musste erhalten bleiben. So steht das in dem Gesetz des Brandopfers in 3. Mose 6. Und als die Juden zurückkamen aus Babylon und den zweiten Tempel bauten in Esra 3, da haben sie begonnen zu opfern auf dem Altar, genau auf der Stelle des früheren Altars gebaut, es kam kein Feuer vom Himmel. Im zweiten Tempel war kein Feuer vom Himmel. Aber dort war auch keine Schechina, das heißt diese Wolken- und Feuersäule, die war im zweiten Tempel nicht mehr da. Da hatte man also keine Schechina, kein Feuer vom Himmel, aber in der Stiftshütte hatte man die Schechina und das Feuer vom Himmel. Im Salomo-Tempel kam auch am Anfang die Schechina, in der Bibel genannt, die Herrlichkeit des Herrn, erfüllte den Tempel und das Feuer vom Himmel. Und nun, Nadab und Abihu dachten, wir müssen ja nicht unbedingt, wenn wir da Räucherwerk verbrennen vor dem Herrn, müssen wir nicht unbedingt das Feuer nehmen vom Altar. Und das war fremdes Feuer. Und deswegen ging Feuer von dem Herrn aus, verzehrte sie und sie starben. Das war Sünde zum Tod. Und man kann nur ahnen, was dahinter steckte, dass die auf die Idee kamen, machen wir ein bisschen anders. Nämlich unmittelbar nach diesem Ereignis gibt Gott ein Gebot in Vers 8. Liest du bitte, Sven?
Und der Herr redete zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbet. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Unreinen und dem Reinen und damit ihr die Kinder Israel alle Satzungen lehrt, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat.
Also hier gibt es ein absolutes Wein, Genussverbot für Priester, wenn sie Dienst hatten. Im Alten und im Neuen Testament ist Alkoholmissbrauch, also zu viel Alkohol, sodass man im Bewusstsein eine Einschränkung erfährt. Das ist ein Prozess, ja. Aber Gott will die Einschränkung des Bewusstseins nicht. Und das ist also grundsätzlich verboten. Weingenuss nicht, aber bei den Priestern wurde verboten, absolut kein Weingenuss, wenn sie Priesterdienst hatten. Und zwar ist es eben so, wenn man dann eben halt doch nicht nach den Maßstäben Gottes geht und das Bewusstsein eingeschränkt wird, dann kann man nicht mehr klar denken und unterscheiden. Und Gott sagt, damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und für sie war das so ziemlich locker. Jetzt nehmen wir ein bisschen anders, Feuer. Ja? Und das war also ein unnüchterner Gottesdienst. Und da hat Gott angegriffen mit dem Tod. Und das heißt nicht, Nadab und Abihu sind für ewig verloren gegangen. Aber Gott hat ihr Leben auf der Erde abgekürzt. Man kann sagen, das ist die schwerste Zucht, die Gott bei Gläubigen anwenden kann. Und wo finden wir das im Neuen Testament? Sünde zum Tode. Wie? Beim Abendmahl, 1. Korinther 11, kommen wir gerade drauf auf die Stelle und jemand wollte noch was anderes? Auch Korinther. Gut, dann schlagen wir gerade auf, 1. Korinther 11. Die Korinther nahmen das Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise. Und zwar haben sie daraus ein Sättigungsmahl gemacht. Aber das Abendmahl ist kein Sättigungsmahl. Da geht es nicht darum, den Hunger zu stillen. Und sie haben da Wein getrunken, Brot gegessen, nicht mal gewartet, bis alle in die Gemeinde gekommen waren, sondern vorweg gegessen, in unwürdiger Weise. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 30,
deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen.
Und wenn du noch dazu liest, Vers 29, dann wird es noch klarer.
Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Ja. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen.
Also, in Korinth sind verschiedene geschwächt worden, schwach, krank geworden und gewisse sind sogar gestorben. Er sagt entschlafen. Der Ausdruck entschlafen wird immer gebraucht in der Bibel oder ausschließlich gebraucht für Gläubige. Da heißt es nicht, sie sterben, das kann es auch heißen, aber das Sterben wird umschrieben mit entschlafen. Um anzudeuten, eben wie sicher sie auch auferstehen werden. Denn für Gott ist es so, wie man einen Schlafenden weckt, um sie aufzuerwecken. Also das ist schon mal ein Hinweis, dass sie wahre Gläubige waren. Und dann sagt er nämlich noch in den weiteren Versen, 31.
Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden.
Ja, mit der Welt verurteilt werden heißt, einmal vor dem großen weißen Thron zu stehen, nach dem tausendjährigen Reich, wie das in Offenbarung 20 beschrieben ist, im letzten Abschnitt. Dort werden die Verlorenen ab Kain alle auferstehen, gerichtet werden und in den Feuersee geworfen werden. Aber hier sagt der Apostel Paulus, damit wir nicht mit der Welt verurteilt würden. Ja? Da kommen wir auch noch gleich drauf. Ananias, Sapphira wäre dann ein weiteres Beispiel, sehr gut. Aber jetzt hier ist es so klar, nicht mit der Welt verurteilt. Und wenn er sagt, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, das griechische Wort für züchtigen ist hier paideio. Und das heißt Kinder erziehen. Also es ist eine Erziehungsmaßnahme. Und man muss sagen, die schärfste Erziehungsmaßnahme Gottes für Kinder Gottes, dass sie frühzeitig gehen müssen. Und das ist also hier geschehen, das ist Sünde zum Tod, müssen wir also nicht in Verbindung bringen mit der Frage der ewigen Errettung oder mit dem ewigen Verlorengehen. Nein, die gehen nicht ewig verloren, aber sie sind sehr schwer gezüchtigt worden. Und der Apostel Paulus sagt, man muss eben vor dem Abendmahl sich selber prüfen. Vers 28. Lies noch dazu.
Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch.
Ja, man muss sich vor dem Abendmahl abfragen, was ist in meinem Leben mit dem Herrn nicht in Ordnung? Und diese Dinge eben bekennen, nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn so alles geordnet ist, dann können wir das Abendmahl in einer würdigen Weise nehmen. Und das war eben nicht der Fall bei den Korinthern und darum hat Gott hier so eingegriffen. Und bei Nadab und Abihu, da haben wir also einen unnüchternen Gottesdienst gehabt. Und das ist in Gottes Augen so schwerwiegend, dass es den Tod verdient. Aber jetzt ist auffällig, wenn wir an 1. Korinther 11 denken, so müssten wir, wenn wir mal die Kirchengeschichte überschaut, müsste man denken, oh, da hätten aber riesige Massen auch noch sterben müssen, die nicht gestorben sind. Warum nicht? Nun, wir sind hier in der Anfangszeit des christlichen Zeugnisses und Gott hat hier eigentlich strenger gehandelt als in manch anderen Situationen der Kirchengeschichte. Und zwar, um damit ein Exempel zu geben. Auch bei Nadab und Abihu, da sind wir ganz am Anfang des Gottesdienstes in der Stiftshütte. Und darum hat Gott damit sofort ein Exempel gegeben, um zu zeigen, was Gottes Anforderungen sind. Und jetzt schauen wir noch das Beispiel an von Ananias und Sapphira. Da sind wir ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde Gottes. Pfingsten ist ja in Kapitel 2 und der Tod von Ananias und Sapphira ist in Apostelgeschichte 5. Und zwar hatten die als Ehepaar ausgemacht, wir verkaufen unsere Immobilien, also ein Grundstück, und tun so, wie wenn wir alles der Gemeinde schenken würden. Es war klar, niemand war gezwungen, seine Immobilien damals zu verkaufen und alles Geld der Gemeinde zu geben, aber verschiedene haben das gemacht, freiwillig. Und die hätten auch sich sagen können, wir einen Teil des Erlöses geben wir der Gemeinde und einen Teil behalten wir für uns. Aber sie haben so getan, wie wenn sie alles, alles geben würden. Und darum starben sie. Apostelgeschichte 5, Vers 5. Petrus sagt zu Ananias, warum hast du das gemacht? Du hast nicht Menschen belogen, sondern den Heiligen Geist belogen. Du hast Gott belogen. Und dann die Reaktion, Vers 5.
Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied, und große Furcht kam über alle, die es hörten.
Vers 6.
Die jüngeren Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Jawohl. Also, Petrus sagt ihm, du hast geheuchelt und dann stirbt er. Er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, die Sache da zu klären. Aber später kommt die Frau, sie weiß nichts von dem, was geschehen ist, und Petrus stellt ihr die Frage, habt ihr für diesen Betrag alles verkauft, für diesen Betrag, den ihr gegeben habt? Und dann konnte sie antworten. Und sie sagt, ja, für so viel. Und dann starb sie. Die Frau hatte noch die Gelegenheit, die Sache zu klären, und dann wäre sie nicht gestorben. Aber sie hat gerade nochmals gelogen, und dann lesen wir in Vers 10.
Sie fiel aber sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Als aber die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten.
Ja, also, wenn wir denken, wenn in der Kirchengeschichte alle, die geheuchelt haben, tot umgefallen wären, oh, dann wären die Reihen dezimiert geworden. Aber Gott hat am Anfang ein ganz klares Exempel gegeben, um zu zeigen, das ist der Maßstab der Heiligkeit Gottes. Und darum kann man also nicht sagen, die Sünde zum Tode, wenn wir jetzt zurückgehen zu 1. Johannes, ist eine ganz bestimmte Sünde. Und wenn jemand geheuchelt hat, dann stirbt er. Oder wenn jemand eben unnüchternen Gottesdienst ausgeübt hat, dann stirbt er. Aber es gibt den Maßstab. Und natürlich gibt es diese Sünde zum Tode durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und es gibt Leute, die haben auch vor ihrem Tod bekannt, ich weiß ganz genau, warum ich so todkrank bin. Das ist wirklich, und die wussten genau, was das Vergehen in ihrem Leben war. Das war ihnen klar. Der Herr hat da geantwortet. Also diese Möglichkeit gibt es, aber man kann nicht sagen, es ist eine bestimmte Sünde. Und es hängt eben auch zusammen mit einem Maß der Verantwortung. Ich war die beiden, Ananias und Sapphira, waren Gläubige ganz am Anfang der Gemeinde, wo das Zeugnis so klar und strahlend und eindeutig, ohne Verwirrung, ja, dass man sagen könnte, ja, die in dieser Gemeinde, die machen da auch so ganz wilde Gottesdienste, das, ja, oder die machen das auch so. Nein, dort war alles so klar. Und die Lehre der Apostel wurde verkündigt jeden Tag von den Aposteln selbst. Es war alles so klar. Und in dieser Klarheit waren die Gläubigen noch mehr verantwortlich. Und darum Gottes Eingreifen bei Ananias und Sapphira. Aber auch da müssen wir nicht uns fragen, ja, dann sind sie verloren. Nein, Sünde zum Tode ist Gottes Zucht, stärkste Zucht für Kinder Gottes hier auf Erden. Und Johannes sagt also, wenn so etwas vorliegt, Sünde zum Tode, dann sollen wir nicht mehr beten. Und darum hat Petrus nicht für Ananias gebetet und hat nicht gebetet für Sapphira. Und wir lesen nicht davon, dass Aaron und Mose für Nadab und Abihu gebetet hätten. Gott hat eingegriffen. Also, es wird hier klar gemacht, es gibt Sünde zum Tod, es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Und dann soll man Fürbitte tun. Aber es wird gesagt, aber grundsätzlich bleibt bestehen, jede Ungerechtigkeit, ob das jetzt eben Sünde zum Tod ist, wie bei Ananias und Sapphira, jede andere Ungerechtigkeit ist auch Sünde. Darum sagt er, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Und da haben wir nochmals einen wichtigen Zusammenhang mit dem dritten Buch Mose. Hier wird Sünde mit Ungerechtigkeit gleichgesetzt. Und wenn wir kurz aufschlagen, den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, beschrieben in 3. Mose 16, da heißt es in Vers 21, wie der Hohepriester dem Sündenbock die Hände auflegen muss. Liest du?
Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden.
Genau.
Und er lege sie,
Und
er lege sie auf den Kopf und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste.
Jawohl. Also, hier ist es interessant, in der Septuaginta-Übersetzung, also das ist die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die oft im Neuen Testament von den Bibelschreibern benutzt wurde beim Zitieren, die verwendet da in diesem Vers das Wort Ungerechtigkeit. Und zwar beim zweiten Wort. Wir haben ja in Vers 21 alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Das Wort Sünde ist übersetzt mit dem Wort, das da auch in 1. Johannes 5 genannt wird, Sünde. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber hier das zweite Wort, das in der Elberfelder übersetzt wird mit Übertretungen, das haben sie übersetzt mit Adikia. Und das ist Ungerechtigkeit. Und wenn man mit einer Konkordanz sucht, wo kommen diese Wörter zusammen vor? Ungerechtigkeit und Sünde. Dann ist das nicht so häufig. Und darum ist es eben sehr speziell, gerade im dritten Buch Mose wird über diese Ungerechtigkeit gesprochen. Und jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber eben nicht jede Sünde ist zum Tod. Zwischendurch war noch eine Frage, auf die ich nicht gerade eingegangen bin. Kann das sein? War noch was?
Ich habe eigentlich noch eine Frage, aber das war nicht meine.
Das ist in Ordnung.
Es gibt ja auch die Sünde gegen den Heiligen Geist.
Ja.
Und die kann nicht vergeben werden. Also ist das quasi auch zum Tod. Das ist dann eher endgültig.
Also es gibt noch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Eigentlich steht in Matthäus 12 die Lästerung des Geistes. Ja? Also nicht einfach eine Sünde gegen den Heiligen Geist, sondern diese Sünde, die dort behandelt wird, das ist die Lästerung des Geistes. Und da sagt der Herr, die wird nicht vergeben werden in Ewigkeit. Und dann könnte man eben, das ist eine Frage, sagen, ist das auch eine Sünde zum Tod? Nur ist es dort so, in Matthäus 12, die Pharisäer, die diese Sünde begangen hatten, die sind nicht gleich gestorben. Also kann man in dem Sinne nicht sagen, das ist eine Sünde zum Tod, sondern es ist eine Sünde, die natürlich zum ewigen Tod führt. Aber das ist auch mit jeder anderen Sünde der Fall, wenn man nicht umkehrt und Buße tut. Aber das Spezielle bei der Lästerung des Geistes ist diese Sünde bedeutet Folgendes. Ein Mensch lehnt Jesus Christus ganz bewusst und endgültig ab. Und in Hebräer 10 wird das sogar genannt, den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen. Und da geht es also um Leute, die wollen gar nichts mehr zu tun haben mit Jesus Christus. Und zwar nicht aus einer Blindheit heraus, sondern definitiv, das ist ihre letzte Entscheidung. Und dann macht eben Hebräer 10 klar, dann gibt es auch keine Vergebung mehr. Weil Vergebung könnten sie nur haben, wenn sie zurückkehren. Aber solche, die das tun, die wollen auch gar nicht mehr zurückkehren. Wenn aber jemand meint, er hätte diese Sünde begangen und es tut ihm leid, dann ist es schon der Beweis, er kann das nicht sein. Denn so einer kann gar nicht Reue zeigen und zur Buße kommen, sagt Hebräer 6, weil Gott dann auch nicht mehr zieht. Und ein Mensch kann ja nur Buße tun, wenn Gott ihn zu sich zieht. Und so muss nie jemand Angst haben, er hätte das getan, der Reue zeigt über seine Sünden. Nein, die Lästerung des Geistes ist also ein bewusstes, endgültiges Verwerfen des Herrn. Das sind Feinde des Herrn. Ja?
Bei dem Schächer am Kreuz, bei dem einen, hat es ja am Anfang so ausgesehen, als ob. Er hat ja auch mitgelästert, wie sein Kollege auch zur anderen Seite. Aber dennoch durfte er in dieser Situation noch umkehren und zum Herrn sagen: Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst.
Genau. Das ist so ein wunderbares Beispiel, der Schächer am Kreuz. Beide Schächer haben gelästert, sagt das Matthäusevangelium. Und dann zeigt das Lukas-Evangelium, aber im Lauf dieser Zeit am Kreuz ist etwas geschehen. Der eine kommt zur Einsicht, dass er diese Todesstrafe verdient hat und er erkennt in dem Herrn Jesus den Erlöser. Und der Herr nimmt ihn an. Also trotz Lästerung. Aber das war eben nicht die Lästerung des Geistes in dem Sinn von einer definitiven Ablehnung. Und Lästerer können auch Vergebung bekommen. Also muss man sagen, jetzt die Lästerung des Geistes ist nicht eine Sünde zum Tod in dem Sinn, wie 1. Johannes 5, aber ist etwas ganz Schreckliches, das eben mit dem ewigen Tod zu tun hat. Aber auch damit, dass eben die Gnadenzeit für einen Menschen dann abgelaufen ist. Ja, gehen wir weiter. In Vers 18 bis 19, da haben wir die Parallele zum 4. Buch Mose. Lies uns nochmals.
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen.
Danke. Also, wir haben ja den ganzen 1. Johannesbrief studiert mit diesen Parallelen zu den 5 Büchern Mose. Und ich habe dieses Blatt ausgeteilt und man sieht es auch hier projiziert. Und diejenigen, die durch den Livestream zugeschaltet sind, die können da unterhalb des Bildes diesen Link anklicken und das runterladen und ausdrucken. Und da sieht man in dieser Tabelle die 5 Bücher Mose mit ihrer Charakterisierung. 1. Mose, das Buch der Anfänge. 2. Mose, das Buch der Erlösung. 3. Mose, das Buch des Opferdienstes und der Heiligkeit. 4. Mose, das Buch der Wüstenreise. Und das 5. Buch Mose, das Buch des Gehorsams. Und jetzt sieht man, wie der ganze Johannesbrief eben in 4 Teile zerfällt, die immer parallel zu den 5 Büchern Mose verlaufen. Das haben wir ja in jedem einzelnen Fall angeschaut und eben die Parallelen herausgearbeitet. Und jetzt sind wir hier wieder bei einem Abschnitt, der parallel geht mit dem 4. Buch Mose. Wenn wir da auf der Tabelle schauen, das erste Mal war das Kapitel 2, 3 bis 6, da ging es um Wandel gemäß Gottes Geboten. Das passt eben zu dem Wandel während der Wüstenwanderung. Und dann Kapitel 3, 13 bis 18, da geht es auch um das Thema Wandel gemäß Gottes Geboten. Und 4, 11 bis 21, da geht es auch darum, gottgemäßer Wandel. Und jetzt in unserem Abschnitt geht es darum, um den Kontrast zwischen dem, der aus Gott geboren ist, und der Welt. Und wir haben gesehen, dass eben die Welt, dieses von Satan beherrschte System, wird in der Wüstenwanderung eigentlich illustriert durch die gefährliche Wüste. Wir Gläubigen sind auf dem Weg durch die Welt und da gibt es ganz viele Gefahren, so wie auf der Wüstenwanderung ständig lebensbedrohende Gefahren da waren für das Volk Israel. Aber hier wird in diesem Zusammenhang gezeigt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht fortdauernd, ja, also sündigt nicht. Hier ist wieder ein Durativ. Es geht nicht darum, dass ein Gläubiger nicht Sünde begeht, aber nicht eben gewohnheitsmäßig in der Sünde vorangeht. Und das Zeichen des Wiedergeborenen ist, der aus Gott Geborene bewahrt sich. Der möchte eben nicht in das Böse, in all die Versuchungen, die es auf der Wüstenwanderung gibt, hineinfallen. Und dann ist sogar noch eine Verheißung, und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist eine wunderbare Verheißung. Es gibt manchmal Gläubige, die sind in besonderen Situationen und leben zum Beispiel in einem Haus, wo sie wissen, da gibt es auch Leute, die betreiben Okkultismus aktiv. Gerade vor kurzem hat mir jemand eine Mail geschrieben, in ihrem Haus sei kürzlich ein Mord geschehen. Ja, in der Schweiz. Und in diesem Haus werden auch okkulte Dinge getrieben und er hat sich gefragt, ob er da weggehen müsste. Aber es ist so, dass die Gläubigen dürfen wissen, der Böse tastet ihn nicht an. Wir haben einen Schutz um uns her. So wie Zacharja 2 sagt von Jerusalem, dass Gott eine feurige Mauer ist rund um Jerusalem. So ist das für die Gläubigen. Der Böse tastet ihn nicht an. Und das war schon beeindruckend, als ich in Togo war, Westafrika, da hat mir ein schwarzer Bruder gesagt, die Schamanen da bei uns, die kennen Dinge wie zum Beispiel eine Riesenschlange, die nicht giftig ist, schicken auf eine bestimmte Person. Und wenn die nicht giftige Riesenschlange beißt, stirbt die Person. Und die können auch zum Beispiel eine Biene auf eine bestimmte Person schicken und wenn die sticht, sterben die. Und die Leute dort in diesen traditionellen Religionen, animistischen Religionen, leben in ständigen Angst. Und dann sagt er mir, aber eben dieser Einheimische, aber die Schamanen wissen, bei den Kindern Gottes funktioniert das nicht. Und das wissen die. Und wenn die das wissen, sollten die Gläubigen erst recht das wissen. Und zwar, weil wir hier diese Zusage haben und der Böse tastet ihn nicht an. Und Johannes sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt, die Wüste, liegt in dem Bösen. Das heißt, im Machtbereich von Satan. Und so ist dieser Abschnitt über die Wüstenwanderung eben sehr ermutigend. Wir gehen durch eine gefährliche Wüste ans himmlische Ziel, aber wir haben diese Gewissheit, wir sind sicher in der Hand des Herrn. Und dann kommen noch die allerletzten Verse. Liest du sie nochmals?
Ab Vers 20?
Gerne, ja.
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen.
Ja, ganz überraschend, dieser letzte Satz. Man denkt, ein neues Thema. Ja, aber das hängt eben zusammen, weil das parallel geht zum 5. Buch Mose. Schauen wir mal, 5. Mose 4. Mose hat ja am Ende der Wüstenwanderung noch einmal das bisher von Gott gegebene Gesetz ausgelegt und Israel eben ein Verständnis gegeben von den Geboten, die sie während der Wüstenwanderung bekommen haben. Das wird übrigens gesagt in 5. Mose 1. Und zwar in Vers 5. Liest du das mal?
5. Mose 1, Vers 5.
Ja. Okay.
Diesseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach, der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach.
Das reicht. Also, hier wird gesagt, Mose fing an, dieses Gesetz auszulegen. Und das ist das ganze 5. Buch Mose. Es ist eine Auslegung von all den Gesetzen, die Israel am Sinai und während der Wüstenwanderung bekommen hatte. Und er erklärt, wie man das genau verstehen muss und besonders dann für die neue Situation im Land. Und hier haben wir gelesen, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Nicht Mose, sondern der Sohn Gottes gibt uns das Verständnis, um all das, was wir über Gott wissen, wirklich zu begreifen, zu verstehen. Und dann wollte ich eben gehen auf Kinder, hütet euch vor den Götzen. Schlagen wir auf, Kapitel 4, Verse 15 und folgende.
So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbt und euch geschnitzt und euch ein geschnitztes Bild macht, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf der Erde ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, siehst und verleitet wirst und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat.
Danke. Also sieht man die Ermahnung, Vers 15, hütet eure Seelen. Hütet euch. Wovor? Wenn man all diese Verse, die wir gelesen haben, zusammenfassen würde, müsste man sagen, hütet euch. Ja, hütet euch vor den Götzen. Das ist genau das, was Johannes sagt. In einem Satz, Kinder, hütet euch vor den Götzen. So, hütet eure Seelen. Und Vers 23, hütet euch, dass ihr nicht den Bund des Herrn, eures Gottes, vergesst, den er mit euch geschlossen und euch ein geschnitztes Bild macht, ein Gleichnis und so weiter. Wieder, hütet euch vor den Götzen. Und dann auch in Kapitel 11, Vers 16, hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederbeugt. Kurzform, hütet euch vor den Götzen. Und damit sind wir am Ende angelangt. Der Mehrheitstext, also die meisten Handschriften, bezeugen, das letzte Wort ist dann Amen. So sei es. So schließt dieser Brief dieses alten Apostels, der da die Gläubigen in einer schwierigen Zeit am Ende des ersten Jahrhunderts ermutigt, unter all diesen Angriffen mit Irrlehren, die die Person des Herrn Jesus angriffen, im Glauben treu zu bestehen. Und dieser Brief sollte auch Sicherheit vermitteln, damit jemand, der zweifelt, habe ich wirklich ewiges Leben? Bin ich wiedergeboren? Da findet ihr all diese Argumente, die zeigen, was ist das Ergebnis einer Wiedergeburt. Und damit man dadurch eben Sicherheit und Gewissheit bekommen kann. Wie wir das gelesen haben in 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dann wollen wir hier schließen und würden dann nächstes Mal noch weiterfahren mit dem zweiten Johannesbrief und danach dritten Johannesbrief. Also man kann ja nicht einfach diese zwei Briefe dann auf der Seite lassen, wenn man den ersten so Vers für Vers studiert hat. Und da werden wir wieder eine Fundgrube von geistlichen Schätzen finden.